Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Friends with Benefits. Mir digital zugeschaltet ist Dimitri und heute haben wir einen weiteren Gast. In der vorletzten Folge hatten wir schon einen Gast und jetzt haben wir jemand ganz Besonderes dabei. Hanna, ich darf dich herzlich willkommen heißen in unserem Podcast.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf bei euch.
Ja, ich hoffe, dir geht's gut soweit. Und dir natürlich auch, Dimitri.
Ja, mir geht es auch super. Hanna, es ist natürlich eine sehr tolle Sache, dass wir dich heute hier bei uns haben. Unter anderem, weil es um ein sehr tolles Thema geht, was uns unglaublich interessiert. Ist ein Hobby von Felix unter anderem. Und und zwar, um mal einzusteigen, bevor wir sagen, wer du denn bist, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, wann hast du das letzte Mal gelogen, als du gefragt wurdest, was du beruflich machst?
Ui, eine Woche ist es her, glaube ich.
Was hast du da gesagt?
Das ist so, ich bin relativ neu mit meiner Schwester zusammen auf einem Ponyhof, also unsere Pferde sind umgezogen. Und das ist halt so behütete Welt und so weiter, sehr dörflich. Und dann wurde ich halt gefragt, was ich beruflich mache und habe gesagt, Social Media und Online-Marketing.
Das ist ja das, was Felix und seine Kollegen auch antworten, Mensch.
Ja, genau das machen wir auch.
Stimmt ja eigentlich auch.
Das stimmt. Ja, eigentlich ja. Also es ist jetzt natürlich nicht die Haupteinnahmequelle, würde ich mal behaupten, aber sonst stimmt das ja eigentlich.
Und dann, wenn jetzt Hand auf Herz, erzähl uns doch mal bitte im Geheimen, was machst du denn beruflich?
Ja, also gelernte Krankenschwester bin ich, aber mittlerweile bin ich Amateur-Porno-Darstellerin und Webcam-Girl. So kann man es halt sagen. Porno-Sternchen, Erotik-Star oder was auch immer man auch noch dazu sagen mag.
Was findest du eigentlich am sympathischsten, also die Bezeichnung?
Ich finde, unter Amateur-Pornodarstellerin, da weiß ich für mein Empfinden am meisten rauszuhören, wobei dieser Begriff Amateur halt auch schon sehr weit überholt ist, weil es ist halt schon fast die Profiliga, es ist schon sehr professionell. Also ich mag Erotik-Sternchen einfach auch, weil das ein bisschen sinnlich klingt.
Ja, und damit wissen wir auch, worum es heute gehen wird. Wir möchten sehr gerne über die Pornoindustrie mit dir reden und insgesamt über das Leben als Pornodarstellerin oder halt eben Amateur-Sternchen.
Und Erotik-Sternchen, Mensch. Genau, hörst du zu.
Ich habe einfach alles zusammen vermischt. Und möchten vor allem natürlich dann auch so rausfinden, ja, wie lebt es sich, wie ist es, weil wir haben mit Felix uns über einige Sachen unterhalten. Unter anderem haben wir so eben diesen, ja, angefangen über Nacktfotos irgendwann zu reden, dass man sie ja in so einer Beziehung ja öfter ja macht und auch verschickt. Und das ist irgendwie kein Tabuthema. Wenn aber irgendjemand damit Geld machen möchte und wenn man das irgendwie bei OnlyFans zum Beispiel ausstellt, dann ist das sofort so, oh, das ist jetzt komplett was anderes, obwohl es ja nicht so viel anderes ist. So, um auch an dieses Thema anzuknüpfen, vielen Dank, dass du dabei bist und erzähl doch mal, wie hat es denn überhaupt angefangen? Erinnerst du dich eigentlich an dieses erste Mal, diese erste Aufnahme, die du gemacht hast? Wie war es für dich?
Ja, klar, das weiß man. Also, ich bin eher so ein kleines, schüchternes, ruhiges Entlein gewesen, kann man eigentlich so sagen. Und angefangen hat es bei mir mit der Webcam. Und es war tatsächlich so, dass ich noch nicht mal irgendwie einen Laptop hatte, noch nicht mal eine Kamera. Ich musste mir das alles holen vom Mediamarkt und habe mich dann davor gesetzt und hatte eine Hotpan an und ein Top. Also gar nicht so sexy. Und ja, dann habe ich die Webcam angemacht und auf der anderen Seite ging dann auch die Webcam an. Und da hat mich dann jemand angeschaut und zwar nicht mit dem Gesicht, sondern mit dem Genital. Das war für mich neu. Also als Krankenschwester hatte ich auch irgendwie täglich mit dem männlichen Geschlecht zu tun und ich kannte es aus der Grundpflege halt auch, irgendwie damit umzugehen. Aber das war halt nicht erregend. Und jetzt war es halt noch was ganz anderes.
Mhm. Und wie hast du dich denn überhaupt dafür entschieden, also wirklich zu dieser Situation zu kommen, dann die Webcam anzumachen und halt eben da das erste Mal was aufzunehmen, beziehungsweise ja, online zu gehen?
Das war bei mir ein Mix aus vielem. Es war einmal das, dass ich in der Familie einen Schicksalsschlag hatte und das mich sehr mitgenommen habe, wo ich ziemlich an allem gezweifelt habe, was ich eigentlich tue. Also ich war immer Krankenschwester aus Herz und Seele und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass ich gesagt habe, ey, wenn das Leben so schnell vorbei ist, warum beuge ich mich denn den Normen der Gesellschaft und lass mir was vorschreiben, was für mich in Anführungsstrichen richtig sein soll, wenn ich doch eigentlich auch irgendwie was anderes ausprobieren kann. Und dann habe ich das von Freunden mitbekommen, dass sie das auch machen, dass ihnen das Spaß macht und wollte das einfach ausprobieren. Ich wollte einfach wissen, was hat das Leben noch zu bieten.
Also das ist ja eine ziemlich coole Sache, also dass man wirklich so, ich sag jetzt mal, diese Grenzen, Tabus irgendwie tatsächlich ja beiseite legt und sagt, ich möchte halt eben das ausprobieren, was mir Spaß macht, und dann macht man das einfach. Ist auf jeden Fall, würdest du sagen, das erfordert auch irgendwie Mut? Hast du, oder ja, erstmal erfordert das Mut? Wie war es bei dir?
Ja, natürlich ist es ein Schritt, wenn man den geht, dann ist es im Netz, so sage ich es ja auch immer. Also das ist mutig, weil klar, man kann Sachen aus dem Internet rauslöschen, aber du kannst halt nicht alles löschen und viele Sachen verbreiten sich auch. Also wenn es einmal im Netz ist, ist es halt im Netz und da muss man sich halt auf jeden Fall drüber im Klaren sein.
Aber das ist ja auch interessant, das Gleiche könnte man ja eigentlich übertragen jetzt auf jetzt nicht unbedingt Pornoindustrie, sondern wenn du irgendwie ein YouTube-Video rausstellst, ich meine, die Leute, die jetzt irgendwie bei Twitch unterwegs sind und irgendwie online gehen, auch. Es ist natürlich im Kleinen ist nicht so intim, aber trotzdem stellst du ja irgendwie so Videos und erhoffst auch irgendwie so Feedback und denkst dir, ja, wie wird das denn sein? Und wir kennen das ja auch zum Beispiel mit irgendwie, viele werden auch manchmal gemobbt deswegen, aber sie irgendwie ein Video anfangen mit einem Streaming oder irgendwas und dann haben sie nur zwei Zuschauer und dann findet das irgendwie ein, ja, der Freund, der Kollege oder irgendwie und dann gibt es auch manchmal Bullying. Hattest du irgendwie damit zu tun, dass du vielleicht irgendwie von Freunden, Familie erkannt wurdest und die das irgendwie vielleicht im negativen Licht darstellen wollten?
Ja, das war bei mir am Anfang auch so. Ich komme halt eher aus einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, Elmshorn. Und gerade wenn man so vom Land kommt oder in einer Kleinstadt aufwächst, dann kennt da einfach jeder jeden. Und bei mir war es halt so, bei so einem brisanten Thema dann auch, dass einfach Screenshots auch davon gemacht wurden, was ich halt damals auch total unfair fand, weil mir auch so ein bisschen die Chance genommen wurde, Freunde und Familie und so weiter darüber aufzuklären, was ich da tue. Es wurde halt einfach rumgeschickt in allen möglichen WhatsApp-Gruppen. Es ging bei der Feuerwehr rum, beim Fußball, also meine Geschwister haben es dann schön mitbekommen und so. Und so wurde es an die Familie rangetragen, was halt total gemein und gefährlich auch ist, weil es ist ja so, dass manche Menschen darüber nicht so aufgeklärt sind mit dem Thema und verbinden das mit Drogen, Rotlicht, irgendetwas, was man vielleicht gar nicht damit assoziiert, wenn man das selber tut, weil man das ja aus freien Stücken tut, was ja ganz wichtig ist. Und das war zum Beispiel für meine Familie ein großer Schock. Die haben gedacht, um Gottes Willen, ach du, warum machst du das? Gerade für meine Mutter natürlich, weil ich eine super gute Ausbildung gemacht habe, ein super Staatsexamen hingelegt habe und so weiter, Sonderauszeichnung hier und da. Und dann hat sie auch gesagt, Mensch, du bist doch so ein kluges Mädchen und Gott, hast du Probleme mit Drogen und zwingt dich da jemand zu? Ich so, nein, Mama, wirklich nicht. Ich mach das wirklich, weil ich da Bock drauf habe. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Meine Mutter ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Die ist schon über 60. Also die ist WhatsApp schon, ne? Modern. Und das dann in solche Köpfe reinzukriegen, ist schwierig. Wirklich schwierig.
Helfen
da? Halt auch.
Oh, verzeihung, bitte. Ich war so drin, es interessiert mich so sehr, ja, deswegen, verzeihung,
ja,
bitte.
Ich merke das schon, ich bin auch noch da. Das sind ja natürlich dann auch so Vorurteile, die dann da so herangetragen werden, also gerade wenn man sich selber nicht vorher erklären kann, also du wolltest ja natürlich auch so nach deinem, ich sag mal, nach dem ersten oder zweiten Stream oder so, will man ja auch schon nicht, ich sag mal, die Katze aus dem Sack lassen, sondern man muss ja auch erstmal schauen, so mache ich das jetzt wirklich längere Zeit, habe ich das jetzt erstmal nur ausprobiert. Da wurde dir ja dann quasi schon diese Entscheidung oder diese Möglichkeit genommen, das an die Leute heranzutragen. Und da gab es ja dann wahrscheinlich auch so Vorurteile, die du dann wahrscheinlich irgendwie im Kopf hattest, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie du sagst, mir wurde quasi die Entscheidung genommen. Ich wollte mich selber erstmal ausprobieren. Ich wollte gucken, ist das was? Finde ich das wirklich cool? Oder ist das halt so eine Schnapsidee und ich sage halt, ja, nach 2, 3 Streams, wenn du sagst, nee, das, okay, das habe ich ausprobiert, das ist nichts für mich. Und da das halt so viral halt ging, war das wirklich gemein. Also ich habe dann auch gedacht so, hey Leute, warum urteilt ihr so? Ist das euer Leben? Müsst ihr darüber urteilen? Wer gibt euch eigentlich das Recht, darüber zu urteilen? So, ihr könnt ja sagen, ihr findet das scheiße oder ihr findet das nicht gut, das wäre nichts für euch. Aber behaltet das doch für euch so. Also, keine Ahnung, ist ja nicht euer Leben so.
Ja, ist auch gerade auch auf in der Kleinstadt oder auf dem Land. Also ich kenne das halt auch. Ja, nicht nur die Welt ist ein Dorf, sondern gerade Dörfer sind Dörfer, wo das dann halt sehr, sehr schnell verbreitet wird. Kennt man ganz gut. Und wie kam dann jetzt dieser Schritt vom Webcam-Girl dann über der Übergang quasi zur richtigen Pornografie, also wo es dann halt wirklich auch um Videos ging, wo dann halt auch, ich sag mal, der Geschlechtsakt dann natürlich erfasst wurde und durchgeführt wurde?
Mhm. Also es ist so, dass ich das damals mit einem Partner auch angefangen habe, von dem musste ich mich dann irgendwann trennen, das ist aber eine ganz andere Geschichte, hat auch nichts mit Porno zu tun und wir beide wollten das halt so zusammen ausprobieren und haben dementsprechend auch zusammen dann die Filme gedreht. Also ich habe es halt immer nur mit meinen Partnern getan. Das ist ja auch so ein super krasses Klischee, dass halt Pornodarstellerinnen mit super vielen Partnern verkehren und ich habe in der ganzen Zeit 3 Partner gehabt in 6 Jahren. Also mal 2 Beziehungen. Und jetzt, ja, jetzt bin ich verlobt. Jetzt möchte ich auch niemand anderen mehr.
Erstmal Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich wollte noch, ja, du hast ja gesagt, hier dieses Klischeehafte, entsteht dieses Klischeehafte, also ich habe so ein Klischee, habe ich tatsächlich von der Pornoindustrie an sich. Also auch für mich gibt es, glaube ich, in meinem Kopf, obwohl so professionell beschäftigen uns wir nicht damit, aber halt eben dieses Amateurporno und einfach so, wo die Darsteller sich selbst irgendwie filmen oder halt alles selbst machen, jetzt Schnitt oder irgendwie alles, was dazugehört. Und halt eben wirklich diese Pornoindustrie, da habe ich eher halt eben so dieses Bild von, ja, man hat halt irgendwie so Verträge, man ist gebunden an, dir wird gesagt, dir wird das vorgelegt. Ich weiß nicht, wie gut kennst du dich damit aus, an sich halt eben diese, also wirklich diese Produktionsfirmen. Gibt es die eigentlich überhaupt noch in unserer Zeit, wo es halt OnlyFans und alles Mögliche gibt?
Ja, klar, gibt's auch. Also Pornoindustrie bezeichnet, glaube ich, so dieser ganze Oberbegriff. Und ich sage auch immer, Porno ist nicht Porno. Da ist halt so viel dazwischen, ne? Also das, was ich mache, ist halt Amateurbranche. Das, was du meinst, ist dieses am Set drehen, ne? Und dann gibt's halt natürlich noch die ganzen Leute, die Onlyfans so machen. Das hat noch nicht mal in Anführungsstrichen ja was mit Porno zu tun. Obwohl diese Plattform ja auch von der Adult-Plattform oder dem Adult-Bereich dafür sehr ausgenutzt wurde und da halt viele Darstellerinnen halt sind, die da ihren Content verbreiten. Aber auch viele normale Leute, das will ich dabei auch nochmal sagen. Also, das, ne, das ist ja nicht, das, da ist man wieder nämlich an dem Punkt, oh Gott, nee, also ich mache nur OnlyFans, nee, Porno, das, nee, das könnte ich nicht. Ist kein großer Unterschied. Deswegen, es gibt natürlich auch dieses klassische Set noch. In Deutschland gibt's ja kleinere Produktionsfirmen. Mir fällt da auch nur spontan eine zu ein. In den Staaten ist das schon noch mehr verbreitet und da ist es halt wirklich so, du gehst ans Set und du kriegst einen Dreh vorgeschrieben, unterschreibst dafür und kriegst pro Dreh dann halt dein Honorar. Je nachdem, wie bekannt du bist, kannst du halt mehr rausschlagen.
Mhm. Aber ich frage mich natürlich, also was machen sie überhaupt noch? Ich meine, auch Amateur, ja, so Video-Equipment und irgendwie, also irgendwie mit den neuesten Kameras, die jetzt nicht so viel kosten, kann man auch ein sehr gutes Bild irgendwie hinbekommen, einen sehr guten Ton hinbekommen. Okay, ein Ton ist jetzt auch zweitrangig wahrscheinlich, aber okay, egal, also hängt davon ab, was man macht. Aber zumindest denke ich, dass man kann halt ziemlich viel alleine machen. Wozu gibt es dann überhaupt, also womit können denn diese großen Firmen punkten? Und was würdest du denn sagen, wie ist derzeit überhaupt der Markt? Also ist, weil ich glaube, wenn man als Amateur so viele Plattformen hat, ob jetzt Pornhub oder OnlyFans oder irgendwas, wo man etwas ja Content irgendwie rausstellen kann, ja, sind diese Firmen überhaupt noch so gefragt? Wie ist das so, wie ist der Markt aktuell? Oh Gott. Aktuell gerade. Vielen Dank. Ich schalte mich stumm.
Oh, das ist eine echt schwierige Frage, weil ich habe mit der Industrie ja so eigentlich gar nichts zu tun. Ich mache so mein Ding und das habe ich auch immer so gemacht. Habe da jetzt nicht so nach rechts und links geguckt, deswegen, also das wird wahrscheinlich immer noch laufen, aber ich bin da halt nicht so im Game. Ich denke, der Amateurbereich ist halt wirklich der größte Bereich, der aktuell so halt einfach geht. Das ist halt auch das, was die Leute lieben so. Die sehen halt das Mädchen von nebenan und die Entwicklung und das macht es ja so interessant.
Aber nochmal eine Frage zum Amateur. Das Amateur, das klingt für mich so, als würde man sich selber so ein bisschen ja runterspielen, wobei ja dann, ich glaube, man, das Amateur ist ja mehr oder weniger einfach nur eine Nische, beziehungsweise so eine Art und Weise des Drehs in Anführungszeichen oder so, ich sag mal so die Hintergrundgeschichte vom Video, was auch immer. Wie siehst du das? Also, das ist ja schon relativ professionell, dann auch gerade in der Vorbereitung, Nachbereitung, Ausführung, wie auch immer. Wie siehst du das da?
Ja, also das heißt halt Amateurbereich, aber Amateurbereich ist es schon lange nicht mehr, wie du das sagst. Also wir kennen das ja, wenn wir uns auf Netflix und Co. eine Serie angucken, dann ist das Auge ja auch verwöhnt. So, und dann wollen wir auch eine gute Qualität haben. Sehen wir einen Film, der uns von der Optik nicht irgendwie hundertprozentig genau passt, dann gucken wir den auch nicht an. Und so kann man sich das eigentlich dann auch bei den Pornofilmen anschauen. Oder an, also so ist es eigentlich da auch. Es gibt noch so Unterschiede. Manche mögen es halt sehr rough. Die mögen dann auch dieses, mal eben so morgens mit dem Handy irgendwie. Die Nische gibt es auch noch, so wirklich, wirklich amateurhaft. Aber eigentlich, und ich achte auch darauf, wenn ich einen Film drehe, habe ich natürlich gutes Licht. Wenn ich kein gutes Licht habe, muss ich meinen Raum ausleuchten. So. Und dann habe ich eine gute Kamera. Ich möchte natürlich auch, dass ich gut aussehe und dass alles auch gut aussieht. Also, und ja, es ist schon so. Dann wird es noch geschnitten, es wird ein Logo eingefügt, vielleicht noch ein kleiner Trailer, den man vorweg hat. Also mit Amateur hat das nichts zu tun.
Hast du bei dem Dreh eigentlich, hast du so eine Schokoseite, so links oder rechts, was dir irgendwie besser gefällt?
Oh Mann, du, Doggy-Style finde ich ganz geil, weil ich finde meinen Arsch ganz geil.
Nee, ich habe also das nur gefragt, weil Felix eine Schokoseite hat. Wenn du auf sein Instagram-Profil schaust, dann wirst du sehen, er ist sehr eitel. Fotografiert sich nur von einer Seite.
Echt, ja? Nee, da ich ja ich drehe ja nur POV. So, das ist mir auch ganz wichtig, weil ich halt einen Partner habe, der auch noch einen anderen Job hat. Also kein Pornodarsteller ist, sondern halt ein ganz normaler Mensch. Und deswegen ist mir das halt sehr wichtig, auch seine Privatsphäre zu wahren. Und deswegen drehen wir nur Point of View. Also. Und da ist es ja immer von oben. Deswegen sieht man mich dann auch so, ne?
Ich habe aber noch mal eine Frage so in Richtung Vergangenheit. Du hast ja vorhin gesagt, dass du bei der, ich sag mal, Entwicklungsphase, Findungsphase nicht so nach links und rechts geschaut hast. Aber gab es denn irgendwie Idole oder Darstellerinnen, wo du gesagt hast, ey, diesen Stil finde ich gut oder die macht das besonders gut? Oder gab es mehr so mehr oder weniger einfach nur so, ich mache das, was mir gefällt und ich schaue nicht auf andere?
Der Markt ist ja sehr, sehr groß und viele ähneln sich auch. Und ich sag halt immer so, es bringt ja nichts, wenn du irgendjemanden kopierst. Du bist ja dann nie das Original. Und deswegen habe ich immer gesagt, nee. Aber bei mir lief es auch von vornherein richtig gut. Ich musste mich nicht umgucken. Das ist vielleicht auch noch der Unterschied. So, ich habe halt immer gesagt, ich bin ehrlich, was ich halt super gut fand. So, und auf meine Kunden fanden es super gut, diese Ehrlichkeit halt. Und ich habe dann halt gesagt, wenn ich jemanden mochte, aber auch wenn mir was nicht gepasst hat. Und manche haben natürlich gesagt, boah, nee, dann gehe ich halt. Und dann habe ich gesagt, dann geh halt. Manche haben aber auch gesagt, die fanden das super gut und sind dann erst recht zu mir in die Cam gekommen, weil die gesagt haben, yeah. Die ist wenigstens ehrlich, die ist authentisch. Und das habe ich dann auch mit in meine Filme genommen. Das heißt, wenn wir dann irgendwie gerade spazieren waren und ich fand die Location geil, haben wir halt irgendwie Outdoor gedreht. Und dann war das halt authentisch und mein Make-up war nicht perfekt und so. Aber es war halt einfach geiler Sex und das wollen die Leute dann eher sehen, als wenn es halt alles so mega Hochglanz und so mega zurechtgemacht ist und so. Also es darf amateurhaft sein, aber die Qualität darf darunter nicht leiden.
Qualität statt Quantität, sehe ich genauso.
Ja, dann wollte ich dich wieder unterbrechen, Felix.
Kein Problem, kein Problem.
Weil so viele Fragen, so viele interessante Sachen. Das wäre doch meine Frage. Felix,
Ja.
schaust du denn Pornos?
Ja. Wir haben es ja schon in der Folge zu den Lucid Dreams, also zum luziden Träumen, also der Traumdeutung, habe ich ja schon ein paar Tipps gegeben, wie man gut einschlafen kann. Unter anderem halt für Männer abends vorm Schlafen gehen, einfach mal so 10 Minuten ganz entspannt zurücklehnen, bisschen die Fantasie schweifen lassen oder Inspiration aus dem Netz holen. Und dann kann man ganz gut einschlafen.
Darf ich dazu mal was fragen?
Klar.
Jetzt interviewe ich euch mal.
Ja.
Ist es bei euch so, dass ihr sagt, ihr könnt nur noch mit Pornos? Oder, also, weil das ist ja auch was, was mich häufig gefragt wird. Frauen machen es sich ja anders als Männer. Also eine Frau schaut sich ja jetzt kein Porno an dafür. Ich sage immer, Frauen wichsen per Gedanke. So. Also wir brauchen da einfach ein bisschen Emotion und Fantasie. Und ihr Männer seid da ja schon eher so visuell unterwegs. Und deswegen
Schwester,
frage
ich
ich
bin
mich.
voll bei dir.
Und ich frage mich halt immer so, gibt es Männer, die auch sagen, nö, ich brauche dafür kein Porno, ich mache mir das auch so. Also ist es so, dass ihr eher sagt so, oh ja, ich brauche doch eher den Porno dafür oder?
Also, ich könnte mal anfangen.
Ja, Dimitri, machen.
Ich bin tatsächlich so, also ganz ehrlich, das letzte Mal, dass ich ein Porno geschaut habe, ist so lange her, dass als ich mich auf jetzt das Interview vorbereitet habe und insgesamt halt über die Pornos, über die Seiten, sich alles mal durchlesen, durchzuschauen, war ich überrascht, wie sich halt Pornhub verändert hat. Das heißt, so lange war ich nicht auf der Seite. Und ja, tatsächlich, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie. Ja, wahrscheinlich, es muss nicht sein. Das ist, glaube ich, das, wie es sich am besten erklären lässt. Und dadurch, dass irgendwie wahrscheinlich in der Fantasie und dieses, ja, mehr da, sich das vorstellen, was du möchtest, ist bei mir, glaube ich, irgendwie eher im Kopf möglich, als dass ich irgendwie ein Video mir anschaue und mir das dann vorstelle. Deswegen, ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass Pornos jetzt keine so große Rolle spielen in den, ja, keine Ahnung, irgendwie ins Bett gehen vor dem Einschlafen, mal schön nochmal
Zu Bett
an,
gehen, ja.
genau, schön nochmal über etwas nachdenken.
5 gegen Willi,
Genau,
genau.
das, ja, also das ist von meiner Seite aus. Felix, wie stehst du zu Pornos?
Also bei mir ist es tatsächlich so, der visuelle Anreiz, der muss schon irgendwie da sein. Ob das jetzt, keine Ahnung, in Form von Bildern ist oder eben halt Pornos an sich. Also der visuelle Anreiz, das ist natürlich halt so, das Auge isst mit, beziehungsweise ich habe es halt, man schaut sich halt gerne was an. Und wenn das, sage ich mal, auch neuere Sachen sind, so die man halt vielleicht noch nicht gesehen hat, dann inspiriert das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Oder halt eben Sachen, die man halt einfach schon öfter gesehen hat oder gerne gesehen hat, was halt, weil es halt ja, sehr stimulierend war, sage ich mal so, war das halt eben so die Art und Weise, wie ich das dann halt bevorzuge.
Spannend.
Und wie sieht's denn bei dir aus? Schaust du denn selber noch Pornos oder ist das mehr so, okay, ich mache das ja jetzt schon beruflich, so, dann muss ich mir das jetzt auch nicht noch privat angucken?
Ich war nie so die sich super viele Pornos angesehen hat. Ich glaube, wie gesagt, wir Frauen sind da auch anders, aber du kennst das ja bestimmt selber. Wenn man dann so einen Film ansieht, dann sieht man so, scheiße, ich sehe doch da einen Fuß vom Stativ oder von der Lampe, so. Und dann hört es schon auf, so. Also da ist halt dieser kritische Blick dann von außen vielleicht so ein bisschen drauf, was
Ja.
einen dann schon gleich so aus dem Game bringt, dass du sagst, ach Mann. So, was ich gerne mag, sind diese No-Face-Geschichten, die finde ich super interessant irgendwie. Da gibt es ja auch viele von, also so tatsächlich, wo so gar kein Gesicht dann gezeigt wird, auch von ihr nicht. Da spielt dann Fantasie, finde ich, auch noch wieder sehr eine große Rolle.
Ist aber halt auch echt Geschmackssache.
Ist Geschmackssache, ja. Und generell, wenn man mich fragen würde, würde ich mir sowieso immer einen Film angucken, wo vielleicht zwei Frauen was miteinander so machen, weil ich halt Frauen super ästhetisch einfach finde.
Finde
Und
ich auch.
ich mag so
Absolut. Da
Hunde und
sind, glaube ich,
Kurven.
99% der Zuhörerinnen und Zuhörer sind da auf jeden Fall auf deiner Seite, würde ich jetzt mal behaupten.
Jetzt hast du ja davor gesagt, du hattest ja praktisch in deiner Karriere hattest du drei Partner. Ist es denn so, dass bei diesen Drehs, ist glaube ich jetzt auch die Frage, also das sind ja Partner, die du selbst ausgesucht hast, das heißt, es ist auch einfacher, dann wirklich irgendwie die Lust zu verspüren, aber ist es, glaube ich, ist so eine Standardfrage für Pornodarsteller und Pornodarstellerinnen, hat man denn überhaupt noch irgendwie so Lust auf Sex und ist bei dem Dreh überhaupt, spielt da Lust eine Rolle oder ist es wirklich eher so Kunst, sage ich jetzt mal, oder irgendwie einfach, dass du irgendwie was zeigen möchtest, das aufnehmen möchtest, da achtest du eben mehr auf Licht, auf irgendwie, dass da nichts im Hintergrund steht und so weiter und so fort. Wie ist das bei dir?
Ja, also ich sage auch immer, ein Porno ist ein guter Spielfilm, das ist einfach so. Muss nicht immer so sein. Manchmal ist es bei uns auch echt rough und wir machen so diese Couple-Sex-Dinger. Die sind dann auch wirklich so ungeschminkt und morgens im Bett. Aber es ist ja was anderes, wenn ich mit meinem Verlobten intim bin und Sex habe, morgens mit Mundgulli und nicht geschminkt, als wenn ich jetzt einen Film drehe und sage, Schatz, ich gehe dann nochmal eben ins Badezimmer, komm nach einer halben Stunde wieder mit einem halben Tuschkasten drauf so und zurechtgemacht und dann wird noch halt ausgeleuchtet und dann wird die Kamera vielleicht noch eingestellt. So, jetzt bist du geil, ne? Das kann man sich doch vorstellen. Also ich sag halt immer, klar, wir haben da schon Bock drauf. Das ist gar keine Frage, aber es ist halt Arbeit. So, und vor allem für ihn ist es Arbeit, weil er muss ja auch noch dann seinen Mann stehen. So, und das ist auch noch ganz wichtig. Was halt tatsächlich bei uns total kickt, und das kickt uns beide, weil wir es halt mögen, sind Outdoor-Sachen. Und wir, vielleicht auch, weil es halt so dann so aus der Situation halt so ist und man muss sich halt nicht vorbereiten, du musst da kein Stativ irgendwie hinstellen oder so. Es ist dann halt einfach so. Und das finden wir tatsächlich sehr geil und da kommt dann auch die Lust im Porno sehr, sehr rüber. Und wenn ich dann da komme, dann komme ich halt auch wirklich. Das ist auch nochmal wichtig. Aber wir würden halt auch Sex einfach so im Freien haben, ohne dass die Kamera dabei ist. Das finden wir halt einfach geil, so Orte, Situationen auszunutzen, um mal eben schnell Spaß zu haben und so ein bisschen aus dem Alltag zu entschwinden. Und dazu kommt, glaube ich, noch, dass ich halt 95% meiner Zielgruppe Männer habe. Das sind nun mal meine Hauptkonsumenten. Und die stehen halt einfach darauf, dass am Ende der Mann kommt. Und wo kommt der? In meinem Gesicht, auf meinen Brüsten, in mir drin, auf meinem Arsch, keine Ahnung. Das heißt, entweder per Camshot oder Cream Pie. Dementsprechend sieht man jetzt nicht so den weiblichen Orgasmus. Ist für mich aber okay, so. Weil ich sag mir halt, es ist ja von meinem Freund, das Sperma, und ich find's halt auch geil. Also wenn wir privat sind, dann spritzt er mich halt auch voll. So, ich stehe da halt auch schon drauf. Wenn man mich fragen würde, hast du einen Fetisch? Würde ich sagen, ja, ich habe Sperma-Fetisch schon ein bisschen. Und es ist auch okay, dass ich dann nicht komme, dann soll er dann danach nochmal Hand anlegen oder er macht's davor. Also ein Spaß kommt auf jeden Fall nicht zu kurz.
Okay, das ist ja, ich habe mir auch überlegt, dass in so einem Amateur-Video ist wahrscheinlich auch dieser Druck halt auch nicht so groß, zum Beispiel für den Mann. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie jetzt gerade im Outdoor nicht klappt, dann kommt man halt nach Hause, dann klappt es vielleicht da oder man geht eben tatsächlich irgendwie raus und dann, also es ist halt, ich stelle mir vor, so eine Crew aus irgendwie 3 Kameramännern, Tontechniker, irgendwie Beleuchtung, alle stehen da, 50 Leute und dann musst du halt natürlich, ja, dann hast du halt diesen Slot im Hotel, in einem tollen Zimmer gebucht, dann muss es jetzt gemacht werden. Also da kenne ich, dass es halt mit irgendwie, mit allen möglichen Mitteln versucht wird, die Erektion zu halten, auch mit Spritzen und allem, was, alles was hilft, ist, glaube ich, in dem Moment auch entspannter. Da wäre es, glaube ich, das Amateur- Video-Business in diese Richtung auch etwas entspannter, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Obwohl es halt auch nicht immer easy ist, ne? Das ist klar. Also, man hat natürlich auch schon Leistungsdruck. Du musst immer kreativ sein, du musst immer was Neues erfinden oder eine neue Szene darstellen. Du kannst ja nicht, fängst an und sagst, das ist mein erster Blowjob. So, mein erstes Video, mein erster Blowjob. Und dann mein erstes Sextape oder so. Aber du kannst ja nicht sagen, mein zweites Sextape, mein drittes Sextape, mein viertes. So, das wird ja auch langweilig. Also dieses Storytelling ist ja gerade in Deutschland immer noch sehr, sehr angesagt. Und
die Deutschen mögen einfach gute Geschichten.
Ja.
Alarm.
Alarm.
Warum liegt hier eigentlich Stroh?
Genau. Ja.
Standard so. Also, sowas halt schon. Und wie in meinem Fall zum Beispiel, ich habe auch einen Vertrag, da steht halt auch drin vorgeschrieben, wie viel Filme ich im Monat zu drehen habe. Ne? Also das gibt's dann auch.
Gab es dann eigentlich auch schon mal Ärger? Also wenn beispielsweise das Video war richtig gut, das hat richtig Spaß gemacht, das kam auch richtig gut. Auf der Kamera hat man alles top gesehen und dann am Ende kam er nicht. Oder es quasi das Ende hat gefehlt. Gab es dann eigentlich auch schon mal Ärger?
Also, wie Ärger?
Also dass du dich quasi beschwert hast, so ey, so. Jetzt lief alles schon so gut und jetzt auf einmal Flaute.
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht?
Das sind, glaube ich, nur deine Probleme, Felix. Alles gut.
Ich wollte nur fragen, ob ich nicht alleine bin.
Ich springe ein, ich sage, du bist nicht alleine. Alles gut.
Ach, danke.
Naja, der Druck ist natürlich schon hoch, ne? Dann am Ende auch noch kommen zu müssen und so. Klar, das passiert. Aber ja, dann ist es halt ein bisschen länger. Dafür kann man dann ja auch einen Schnitt machen und das wieder kürzen oder so. Also klar, die Situation hatten wir auch schon, dass wir dann halt so in so einer Situation waren, gerade Outdoor, und wir waren uns halt nicht so wirklich sicher, ob der Typi, der uns vorher beobachtet hatte, um die Ecke gegangen ist oder nicht oder wiedergekommen ist. Und es war für uns beide so ein bisschen scheiße, ach egal, machen wir jetzt. Und dann ja, war es dann irgendwie so auch, man hat dann immer geguckt, kommt er jetzt, und dann so ein bisschen abgelenkt, und dann war das Blasen und so am Ende irgendwie auch 10 Minuten fast gefühlt, und ich musste da so viel wegkürzen. Ja, passiert.
Ja.
Du hast ja aber gerade auch gesagt, dass du Verträge hast. Sind die Verträge dann, laufen die über ein Management, laufen die dann über die Anbieterseiten, auf denen du deine Videos dann quasi hochlädst, oder wie ist das dann geregelt?
Mhm. Das funktioniert über die Anbieterseiten, genau. Ich war jetzt ja 5 Jahre exklusiv, also jetzt muss man gerade überlegen.
Auf Amazon
Anfangsjahr
Prime.
Dann noch nicht. Dann war ich ein, ja, genau. Ah, danke für dein Prime. Oh, nein. Dann war ich ein Jahr, war ich so exklusiv, und 3 Jahre war ich jetzt Markenbotschafterin sogar von My Dirty Hobby. Das ist so das größte Portal Europas, was man so dafür kennt.
Dimitri, und du kannst auch ruhig nicken, dass du es auch kennst. Also nicht, dass ich hier allein bin.
Nein.
Tatsächlich, ich kenne das tatsächlich nicht. Also wenn du das mir kurz erklärst in einem Satz, was es ist, wäre ich froh. Felix, du kannst es ja erklären.
Das ist quasi eine Plattform, auf denen es mehrere Darstellerinnen und Darsteller gibt. Und die My Dirty Hobby ist auch so in diese Amateurrichtung. Oder die haben sich zumindest darauf quasi auch festgelegt. Und ja, dass es halt eben in diese Nische, sage ich mal, geht.
Ja, es ist halt quasi wie YouTube, nur für Erwachsene.
Ah.
Das kenne ich.
Du kannst da live gehen YouTube, und du kannst da auch Videos hochladen. Aber ohne Werbung. Also vorgeschaltetes.
So mittendrin einfach so. Bauhaus.
Aber wie ist das eigentlich, wie ist das insgesamt eigentlich mit so diesem, also nehmen wir mal Felix als Beispiel. ja, er ist ja als Influencer, hat er auch so einige ja Werbeaufträge und irgendwie so. Aber die Marken spielen natürlich, glaube ich, so auf Fitness und ja so Lifestyle-Sachen irgendwie mehr an als nur Porno. Das heißt, baust du irgendwie dein, ja, ich sag jetzt mal irgendwie so dein Brand in die Richtung auf, dass du sagst, ey, ja, du zeigst auch, du führst an Instagram, du zeigst dich auch irgendwie in anderen Lebenssituationen, dass man vielleicht irgendwie so auch das Branding außerhalb von Pornoindustrie aufbaut.
Mir ist es eigentlich zusätzlich wichtig zu sagen, dass ich einfach auch ein Innerliches habe und ein Ich und nicht nur eine Hülle bin. Das ist mir dabei ganz wichtig. Deswegen bin ich so präsent auf Social Media, auf YouTube und Insta, KKG, weil es einfach so ist, dass viele das über den Kamm scheren und sagen, ja, die ist ja blond, die zieht sich aus, okay, die ist dumm. Und das nervt mich einfach so, weil ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Ich habe gutes Geld verdient und ich hatte einen guten Job. Aber ich habe es getan, weil ich halt einfach das Thema Sex interessant finde und Sex liebe. So, das kann man einfach mal so festhalten, das hat auch nichts irgendwie so mit dem Beruf zu tun, und das nervt mich halt immer so. Und halt gerade, weil ich es liebe, mit diesen Klischees zu spielen, habe ich mich dafür entschieden zu sagen, ich mache einen YouTube-Channel, dann kläre ich da halt mal eben auf, kann ich ja auch alles super mitbringen, weil ich halt eine gut fundierte Ausbildung habe und anatomische Grundkenntnisse, die auch wieder wichtig sind, um die Sexualität und den Körper zu verstehen. Super. So, und deswegen bin ich da so unterwegs.
Nee, das ist, also den YouTube-Channel, den würde ich auch übrigens sehr empfehlen. Die Videos sind sehr, sehr toll. Mich persönlich hat das Ukraine-Video sehr bewegt. Und ich wollte kurz irgendwas fragen, aber ich habe es vergessen. Deswegen, Felix, hast du eine Frage?
Ja, also du sagst ja, du warst exklusiv dann auch Markenbotschafterin. Heißt das, dass dann auf dieser Plattform sind ja dann exklusiv die Videos? Oder werden die dann nochmal irgendwie extra geteilt? Also ich weiß, dass es beispielsweise bei Pornhub gibt es ja dann auch nochmal die Seite My Dirty Hobby, dass das dann ja auch noch irgendwie da wiedergespiegelt wird. Oder ist das dann halt einfach nur unter diesem Vertrag so festgelegt, dass du es auf My Dirty Hobby dann quasi zur Verfügung stellst? Und was die dann damit machen, ob sie es dann auf einem anderen Kanal nochmal teilen, ist dann deren Sache?
Nee, es ist so, ich habe den Vertrag mit My Dirty Hobby gehabt. Da spricht, dass meine Exklusivrechte bei denen waren. Und alles, was ich auf der Plattform hochgeladen habe, ist eigentlich auch da geblieben. Aber es gibt sogenannte Tube- oder Werbevideos, die man halt kürzt oder halt sagt, okay, diesen Content gebe ich frei und schicke die nochmal extra zu. Diesen Content laden die dann auf ihren Tube-Channels hoch. Mhm. Das mache ich ja auch oder habe ich auch immer, habe ja auch eine Pornhub-Seite. Das dient einfach nur Werbezwecken. Und das sind Videos meistens, entweder sind sie schon älter oder in gekürzter Form, wo das Ende relativ offen ist. Und, sorry, kannst du nicht mehr kneifen.
Eigentlich ich frage mich, wie es dann weitergeht.
Genau, und natürlich freue ich mich auch immer, wenn sich jemand dafür begeistern kann und sagen kann, mir hat der Film so gut gefallen, ich würde ihn doch gerne mal in ganzer Länge sehen. Oder vielleicht hat Johanna auch tolle neue Videos und gebe dafür Geld aus und supporte Hannah und guck nicht nur frei auf Tube-Seiten. So.
Aber interessant ist auch, also du hast so Fans und Supporter angesprochen, die dann vielleicht irgendwie auch exklusiven Content verlangen und dann kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere auch dann vorschlägt, hey, hättest du mal Lust, sich mal zu treffen oder sagt vielleicht direkt, ey, ich würde gerne bezahlen für Sex. Wie ist es denn insgesamt in der Pornoindustrie? Gibt es viele Darstellerinnen, die dann auch in diesen Escort-Bereich irgendwie mit den Fans für Geld schlafen gehen? Und wie stehst du dazu? So.
Ja, schwierige Frage.
Ich frage für einen Freund.
Also ich will da niemanden irgendwie verurteilen oder fronten oder so. Es ist so, jeder kann machen, was er möchte, denke ich immer. Und klar hört man es dann von irgendwelchen Usern. Bietest du das auch an, was du auch drehst? Was ist dir das wert und so weiter? Das haben die ja jetzt auch nicht von irgendwoher. Also es gibt viele Darstellerinnen, die das anbieten, das weiß ich auch. Wie genau das honoriert ist oder wie sie das abwickeln, weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Dafür bin ich auch zu viel Landei. Dafür ist mir halt Sex einfach zu viel Liebe auch wert. Und ich bin da so, also für mich wäre es halt nichts. Aber das muss halt jeder persönlich entscheiden. Also das Maximalste, was bei mir halt geht mit Usern, ist so in persönlicher Form, Fotos auf der Straße, Smalltalk oder auf der Venus gerne auch Autogramme und Fotos und so weiter. Ansonsten gehört das ganz Persönliche meinem Freund und alles andere kann man in meiner Marke Hannah's Secret als Produkt in einem Pornofilm oder Webcam-Show oder was auch immer, ne, irgendwie haben, aber mehr auch nicht.
Du hast ja jetzt auch über, also du hast ja erstens gesagt, dass du verlobt bist und du hast auch davor gesagt, ja, die Beziehungen zu den Partnern waren immer sehr, sehr intim, das war dir auch wichtig und das ist dir immer noch sehr wichtig. Ist es denn insgesamt irgendwie schwierig oder schwieriger, Beziehungen anzufangen und sie dann durchzuführen, wenn man irgendwie in der Pornoindustrie arbeitet? Also unter anderem, was du gesagt hast, ja, beim ersten Date vielleicht mal sagen, dass man nicht eine Pornodarstellerin ist, sondern irgendwie SMM macht. Also wie ist das insgesamt? Ist das schwieriger, Beziehungen als Pornodarstellerin aufzubauen?
Ach, was heißt schwieriger? Ich glaube, Dating ist nie einfach.
Oh, das total, da bin ich so bei dir.
Also, keine Ahnung, ich glaube, ich bin ein Mensch, der eine ziemlich gute Menschenkenntnis hat. Und wenn ich jetzt jemanden das erste Mal getroffen habe und schon gleich gemerkt habe, das passt so gar nicht und das Thema Porno ist noch nicht mal gefallen, dann, der mich gefragt hat nach meinem Beruf, ich habe immer nur gesagt, hier, ich bin gelernte Krankenschwester oder so, das ist auch nicht gelogen, das habe ich auch wirklich erlernt. Und dann muss der auch nicht mehr wissen. Das ist dann auch okay. Weil warum soll ich jedem auf die Nase binden, was ich mache so? Hm. Ne? Ich finde das auch so ein bisschen bedränglich vielleicht auch. Muss er ja auch nicht cool finden so. Ja, und es ist schwierig. Also ich habe immer mit offenen Karten, wenn es dann soweit gespielt und habe gesagt, du, das ist mein Job. Entweder mit oder gar nicht. Weil dafür habe ich vor Jahren eine zu große Entscheidung getroffen, zu sagen, hier, ich ziehe das durch, auch alleine ist mir scheißegal und hänge meinen anderen Job an den Nagel, um zu sagen, oh ja, aber ich liebe dich ja, alles klar, dann lasse ich das mit dem Porno. So, nein, das ist für mich was, eine Entscheidung gewesen, eine Lebensentscheidung und auch was ganz Wichtiges und ich stehe da voll hinter. Und entweder er findet mich so cool oder er sagt halt, nee, kann ich nicht. Einfach. Und deswegen hat es meine Partner eigentlich auch nie gestört. Sie werden nicht erkannt. Sie müssen mich nicht teilen, einfach nur in virtueller Form. Ansonsten ist der Sex der gleiche, halt manchmal mit Kamera. Und wenn er ohne ist, ist er noch viel schöner. Also ja, ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, glaube ich.
Ach, ich stelle es mir gar nicht so schlimm vor. Aber
Das glaube ich dir.
Ja. Aber, genau, ich stell es mir ja vor, wir haben ja davor das rausgefunden, dass ich das nicht anschaue, sondern nur vorstelle.
Mhm.
Du hast schon mehrmals deine Ausbildung als Krankenschwester angesprochen. Fehlt dir irgendwas eben aus der, aus diesem, ich sag jetzt mal, Menschen helfen vielleicht, oder irgendwie mit diesem, wieso man ja Krankenschwester wird. Ja, also eben dieses Humanitäre, irgendwie Menschen unterstützen, helfen. Fehlt dir das oder kannst du es irgendwie vielleicht ausgleichen mit etwas anderem ersetzen oder machst du es vielleicht irgendwo immer noch?
Ja, also ich habe schon echt gerne gemacht. Einfach auch, weil ich das ganze Gebiet, also dieses Medizinische, so spannend finde. Das ist ja immer, du lernst ja jeden Tag eigentlich was dazu über deinen Körper. Es kommen neue Krankheiten, von denen du noch nicht gehört hast. Auch generell mit Menschen zusammen zu arbeiten. Das ist ja spannend. Also nichts ist spannender, irgendwie als neue Menschen kennenzulernen und zu gucken, wie die irgendwie interagieren. Das wird der Felix wahrscheinlich dann in seinem Daily Business auch irgendwie kennen. Das fehlt mir irgendwie schon. Mir fehlt auch dieses sonntags sich auf ein Patientenbett zu setzen, weil ich weiß, der alte Herr kriegt sowieso keinen Besuch und mit ihm eine Runde MotoGP gucken, weil er es einfach cool findet. Einfach so ein bisschen da zu sein und zu sagen, so, heute ist ein bisschen ruhiger, ich habe mal ein bisschen Zeit, mal ein bisschen zu quatschen, wie man bei uns so auf dem Land sagt. Das mag ich auch einfach gern. Also das fehlt mir schon. Aber das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich gehe aus der Pflege raus, weil halt das damals auch schon nicht mehr gegeben war.
Mhm.
Der Pflegeschlüssel war halt damals schon schlecht und da gab es noch kein Corona. Und da hat noch keiner aufgeschrien. So, was ich ganz traurig finde. Die Pflegekräfte leiden jetzt extrem, aber sie haben damals auch schon extrem gelitten. Nur jetzt hat das Kind halt irgendwie einen Namen.
Mhm.
So, und ich finde halt, das ist total auch auf der einen Seite heuchlerisch. So, weil das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich steige aus der Pflege aus. Wir hatten zum Teil mindestens eine Reanimation die Woche bei uns auf Station und ich war ganz alleine da. So, und dann geht da eine Klingel und ich weiß nicht, ist das jetzt eine ältere Dame, die Hilfe vielleicht gerade braucht, weil sie nicht allein auf Toilette kommt? Oder ist es vielleicht der Zimmernachbar, der klingelt, weil sein Zimmernachbar kollabiert ist?
Mhm.
So, und ich da raufhüpfen muss. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. Ich will diese Entscheidung nicht treffen müssen. So, und das ist nicht der Grund, warum ich Krankenschwester geworden bin. Unter Druck zu arbeiten, Leistung zu erbringen, dann auch keine Fehler machen zu dürfen, ist ja auch super wichtig. Und ich meine, man hat mit sehr, sehr gefährlichen Medikamenten auch zum Teil zu tun und so.
Hm. Ja, ist natürlich sehr,
also
sehr
schade. Also das fehlt mir nicht.
Okay.
aber natürlich fehlt mir halt so dieses ganze Medizinische und so. Das finde ich schon einfach, das finde ich einfach spannend. Das wird auch immer so bleiben. Ich suche dann immer ein bisschen den Ausgleich, wenn ich mir so Grey's Anatomy reinziehe oder so. Und ich so, ah ja, das.
Wo man so ganz kurz einen Faktencheck nochmal so macht. Und dann so ein bisschen,
Also die Basics, okay, welches Krankheitsbild war das? Okay, alles klar.
Ja, ist natürlich schade, dass wir so eine medizinische Mitarbeiterin verloren haben, aber dafür haben wir was Tolles dazu gewonnen, was anderes dazu gewonnen.
Danke.
Auch sehr interessant, darüber mal zu hören, wie du dazu denkst, oder was dazu denkst, wie du dazu stehst. Aber ich kann mir vorstellen, dass unter anderem der Gehalt der Krankenschwester wahrscheinlich auch niedriger ist als auch der, jetzt kommt die spannendste Frage, die mich unglaublich interessiert, so Fotos für sich machen ist ja schon gut. Was werde ich aber verdienen, wenn ich die dann irgendwo rausstelle? Was verdient man denn so als eine Pornodarstellerin in dem Amateurbereich?
Also, um das so ein bisschen zu umrahmen, es gibt immer ein von bis und ich glaube, so wenn du so im mittleren Game bist, oder sagen wir mal ganz allgemein gefasst, wenn du im mittleren bis höheren Game so drin bist und so echt gut dabei bist, dann kannst du so 15 bis 60.000 im Monat verdienen.
Ja.
Dimitri hat sich ganz kurz verschluckt.
Genau. Okay. Ich überlege es mir doch noch einmal, vielleicht werde ich die Folge mit OnlyFans, wir werden die löschen, wir werden das nochmal machen und am Ende werden wir mit einem Statement rausgehen, wir sind jetzt da, überall zu finden und zu streamen.
We are live.
Genau.
Ja, bei Männern funktioniert das ja nicht so gut wie bei Frauen, ich weiß auch nicht. Also, das
ganz,
ist
ganz da. Komisch, ganz komisch, warum nur?
Weil wir Frauen dafür kein Geld ausgeben.
Ja, ich bin auch mit den 2.000, 3.000, 4.000 zufrieden. Ist doch in Ordnung. Sollen wir damit anfangen? Nee, aber
haben ist besser als brauchen.
Genau, genau. Nee, aber auf jeden Fall, also ist auch sehr, sehr interessant. Wie findet man das sonst irgendwie raus? Aber ich sag jetzt mal so, du hast ja gesagt, dir ist das Bild ja auch sehr, sehr wichtig. Und für dich ist sehr, sehr wichtig, dass irgendwie die Qualität deiner Videos hoch ist. Ist das gibst du dann auch viel Geld praktisch von dem, was du verdienst, aus für Sachen wie zum Beispiel Technik, ja, wenn man auf dem neuesten Stand, irgendwie neue Locations vielleicht, dass man, wie gesagt, so ein Hotelzimmer oder irgendwas bucht, extra für ein schönes Video mit einer schönen Aussicht, oder auch für das eigene Aussehen, irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, wie du zu irgendwie OPs und allem Möglichen stehst, kannst vielleicht auch mal erzählen, aber wie viel Geld wird dann praktisch sozusagen reinvestiert, also jetzt nicht die genaue Anzahl, aber halt irgendwie an sich. Was ist es für dich auch wichtig, das sozusagen nach mehr zu streben?
Also ich bin nicht so materiell, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe mir ein neues MacBook geholt, das war eine super gute Anschaffung, weil ich damit sehr viel arbeite und schneide und so. Ich habe mir aber auch schon Kameras geholt, weil ich gedacht habe, boah, die ist so kacke, die verkaufe ich gleich wieder. Also ich habe mir auch schon so viel Investitionen einfach geholt. Mhm. Jetzt habe ich hier so eine super gute Sony Alpha 7 III, kennt wahrscheinlich jeder YouTuber. Damit nehme ich sehr, sehr gerne auf und mache Fotos. Ist auch ein super gutes Investment, auf jeden Fall. Damit haben wir auch den letzten Kalender geshootet, sonst hatte ich mir immer Fotografen dazu gebucht, habe ich die schon mal wieder gespart. Kostet ja auch immer so 1.500 € so ein Shooting. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, das macht richtig Sinn. Aber zu dem Ausgaben reinvestieren, du kannst sowas ja nur einmal im Jahr abschreiben. Also von daher oder über Jahre sogar hinweg, wenn es halt ein teureres Gerät ist, ist schwierig. Ich kann verschiedene Sachen gegenrechnen, sind aber eher so kleinere Sachen, mal ein Friseur halt, weil ich halt mich als Produkt verkaufe, geht das? Ein Friseurbesuch, klar. Wenn ich im Hotel irgendwo bin auch, aber ich bin halt auch eher so ein Workaholic-Typ und sag mir dann so, boah, deswegen jetzt irgendwo hineiern, nur weil du in so einem Hotel dann unterkommst, sehe ich halt nicht ein. Und da bin ich halt auch zu geizig wieder für, also ich bin halt ein super geiziger Mensch, glaube ich.
Hast du einen
Bausparvertrag? Was mich selber angeht, ne? Einen Bausparvertrag? Nee, habe ich nicht. Nee, Bausparvertrag habe ich nicht. Ich baue gerade zwei Häuser, ja.
Auch dazu Glückwunsch.
Danke. Nee, Was wollte ich denn jetzt sagen? Also wenn ich in Hotels bin, dann ist das halt eher so, ja, wir haben irgendwo einen Termin, wo wir hin müssen, ein Interview, ein YouTube-Video oder keine Ahnung was, wo wir halt eingeladen werden in eine andere Stadt, dann da sind, dann nutzen wir natürlich die Location, das auf jeden Fall. So, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich gebe dafür jetzt noch extra Geld aus oder so. Auch bei den Spritpreisen, Mensch.
Das kann man nicht mal aufregen. Felix, möchtest du dich aufregen über die Spritpreise?
Ich halte mich gerade zurück, weil ich kann jetzt gerade eh nirgendwo hinfahren.
Ah ja, stimmt. Das ist ja. Du hast ja ein Glück.
Ja, super, super viel Glück.
Hattest du denn irgendwie von Anfang an für dich vielleicht ein Ziel gesetzt oder wo du gesagt hast, ja, ich möchte das so lange machen, bis irgendwas erreicht ist oder bis ich keine Lust mehr habe oder irgendwas. Hast du in deinem Kopf irgendwie so Sachen, wie geht es weiter?
Ja, ich bin ein krasser Kopfmensch. Deswegen wusste ich vor ein paar Jahren auch schon, wann ich irgendwann aussteige. Das lässt sich bei mir nicht abwiegen. Für mich persönlich, und das muss bitte auch jeder für sich entscheiden, aber kommt es nicht in Frage, eine MILF, eine GILF oder sonst irgendwas zu sein, ist nur mein persönliches Empfinden. Und ich finde auch, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. So ist auch immer, glaube ich, ganz wichtig dabei. Und nicht irgendwann diesen Absprung nicht schaffen. Ich glaube, gerade in der Szene ist es sehr wichtig. Ich will ja nicht, nur weil ich irgendwann mal hyped war, das noch so lange weitermachen, bis ich nicht mehr hyped bin. So, und nur noch so Leute dann in die Cam kommen oder meine Filme gucken, weil ich irgendwann mal geil war, aber jetzt sehe ich dann in ein paar Jahren nicht mehr so geil aus oder so. Das ist, glaube ich, wichtig und vor allem das persönliche Glück, ne? Also, wenn wir in Kinderplanung gehen und so weiter in ein paar Jahren, dann möchte ich das auch nicht vermarkten. Hm. Dann ist Schluss.
Da werden wir dann keine neuen Nischen aufmachen.
Gibt's leider schon, diese Nische. Die finde ich nicht schön, aber sie gibt es schon, ja.
Ja, und wie wird dann jetzt quasi dieser Erfolg, den man ja dann halt auch hat? Also du hast ja gesagt, es gibt ja da so eine Art Gewinnspanne, also eine Verdienstspanne. Wie wird das denn da gemessen? Ist das halt so aufgrund dann von den, also einmal wahrscheinlich über, Entschuldigung, wahrscheinlich über so feste Werbeverträge, wo dann halt ein Honorar festgelegt wird und dann zusätzlich wahrscheinlich noch, keine Ahnung, ob das jetzt ein Affiliate-Programm ist oder aufgrund von Aufrufszahlen, wie wird das denn gemessen?
Ja, genau. Du hast einmal halt deine Vergütung vom Portal, ob es jetzt in Prozentform ist über das Portal oder ob du ein Fixum bekommst. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch Affiliate-Systeme, ja.
Gibt es denn quasi auch Merch? Merchandise dann von dir?
Merchandise gibt es auch, genau, ja.
Gibt es von Hannah Secret irgendwie?
Also ich hatte bisher jetzt immer nur jedes Jahr halt Kalender. Ich hatte mal so Kissen und sowas, die sind aber schon raus und ja, ansonsten Kalender, Poster, Schlüpfer.
Mhm.
Mega beliebt.
Auch was für Männer?
Also ich meinte jetzt eher fragen. Die Schlüpfer, die ich schon getragen habe.
Ah, okay.
Achso, nee, Duftküsschen das nicht. Auch.
Okay, Dimitri, ich frage von meinem Drehpartner dann.
Nee, aber tatsächlich sind wir jetzt an der richtigen Merch-Linie am Plan, genau.
Mhm. Gibt es
Gummienten? Da wird es dann auch was für Männer zum Anziehen geben. Was gibt's?
Gummienten? Zum Baden mit Hannah Secret irgendwie drauf oder so.
Findest du was gut?
Ja, ich würde sowas kaufen.
Dimitri würde da mal so eine Marge von 5000 Stück einfach mal abnehmen.
Genau. Ah, okay, er sammelt also Gummienten.
Nein, das ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Aber ja, auf jeden Fall hast du irgendwie schon mal eine Überlegung, also jetzt so mit diesem Merch kann man ja sagen, man baut ja irgendwie mehr tatsächlich so ein Brand auf, was vielleicht über dieses Porno-Business rausgeht. Hast du denn irgendwie schon so Überlegungen, ja, also wie siehst du dich, so eine Interviewfrage, so eine Vorstellungsgesprächfrage, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Oh, in 10 Jahren, können wir in 5 sagen?
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Also in 5 Jahren bin ich ausgestiegen, was das aktive Pornodrehen anbelangt, was das Webcam anbelangt. Möchte natürlich noch weiterhin irgendwie mit Hanna werben, affiliate-mäßig und so weiter, Merchandise-mäßig. Und im besten Fall eine sehr tolle Rolle als Sexpertin bekommen, über das ganze Thema Porno und Sex aufklären, darüber sprechen, dass Sex einfach was ganz Normales und nichts Schlimmes ist. Ich hätte schon mal auch voll Bock, in Schulen zu gehen und so und zu sagen, das ist wichtig, das ist ein Porno, das ist nicht die Realität, aber weißt du, was ich meine? Es ist ja so im Konflikt gerade. Es ist so umstritten, sind Pornos gut oder nicht, sollten wir sie abschaffen? Und da gibt es ja so viel hin und her. Und ich finde, es ist halt noch nicht der richtige Lösungsansatz einfach dafür da. Und ich hätte halt Bock zu sagen, ja, es ist okay, dass es Pornos gibt, aber es wäre cool, wenn es ein FSK 12 Porno gibt, ein FSK 16 Porno und ein FSK 18 Porno, damit auch wirklich die Jugendlichen daran sich also so rantasten und zu sagen, so sieht Sexualität aus, so kann sie aussehen, okay, ja, das ist krass, so kann sie auch aussehen, aber das ist, glaube ich, nichts für mich. Weil das Bild von Porno, was Jugendliche im Moment haben, ist ja nur FSK 18. Und das ist auch nicht richtig. Deswegen ist diese ganze Sexualität im Kopf ja komplett verschoben. Also ich merke das immer, wenn ich junge Leute in die Webcam bekomme und die reinkommen und noch nicht mal sagen, hey Hanna, wie geht's? Sondern eher so, hast du einen dicken Dildo da? Schieb ihn dir mal in den Arsch. Und dann denke ich mal so, mach doch selber, Alter. Also da fehlt halt so komplett die Aufklärung einfach, weil die halt nicht wissen, okay, cool. Wenn Hanna einen Analfilm dreht, dann bedeutet das, sie bereitet sich darauf vor, indem sie ihren Enddarm reinigt und vordehnt und das alles, was wir vorhin besprochen haben, was zu einem Pornofilm auch noch gehört, das kommt ja auch noch alles dazu. Und dann kann sie sowas auch machen. Und das finde ich halt so schade, dass dieses Verständnis halt fehlt, weil alle Leute sagen, Porno ist schlecht, Porno ist scheiße. Porno sind nicht schlecht und scheiße, nur sie sind halt falsch bei manchen Leuten eingesetzt und plus es fehlt halt viel Aufklärung dazu.
Also glaubst du grundsätzlich, dass Pornos dazu beitragen können, die eigene Sexualität dann auch zu erforschen?
Grundsätzlich würde ich das sagen, ja. Weil ich weiß nicht, wie ihr aufgeklärt wurdet, aber bei uns war Sex zu Hause halt nicht so das Gesprächsthema Nummer eins. Also da wurde nicht drüber geredet und in der Schule war auch nur Peter, Eda, Minimum so. Also zwei Leute haben Verkehr miteinander und bums ist das Kind da. Das ist ja nun keine Aufklärung und vielleicht noch ein bisschen Verhütung. Aber das ist halt nicht alles so. Und ich würde es halt viel cooler finden, wenn man da, man muss ja nicht ein ganzes Unterrichtsfach darüber machen, um Gottes Willen. Aber man kann es ja immer mal wieder so mit reinnehmen. Weiß ich nicht, ethisch hinterleuchten. Es gibt ja nun genug Unterrichtsfächer, wo man es mit reinbringen könnte. So. Und das fände ich halt cool, wenn man sagt so, okay, guck mal, das habt ihr im Porno gesehen. Das gibt es halt, aber das heißt ja nicht, dass ihr es so machen müsst. So, aber das Ding ist ja, verbieten wir es, werden die Leute automatisch, vor allem die Jugendlichen, sich auf diesen Seiten rumtreiben. Ja. Und das, was jetzt im Internet ist, das sind ja Seiten, auf denen verifizierter Content ist. Also ich muss jedes Video bestätigen, dass ich die Person bin, die da mit drin ist, mein Drehpartner, es liegen Personalausweise vor, es wird nochmal geprüft, ob der Content irgendwie nicht frauenfeindlich ist, gewaltbeschönigend oder sonst irgendwie was. Es wird halt alles hinterfragt und geprüft und das finde ich halt wichtig. Klar ist es nicht für jemanden, für die Augen von einem 12- oder 16-Jährigen, aber dieses Herantasten ist ja so wichtig, also dass man halt sagt so, das ist ein richtiger Film. Wenn die Leute das nicht tun und sagen, wir verbieten diese Filme, dann geht sie ins Darknet. So, und dann sehen sie Content, der nicht verifiziert ist. Vielleicht Frauen, die vergewaltigt werden oder Schlimmeres. Und das finde ich halt sehr entscheidend daran.
Ja, aber das finde ich halt find sehr interessant. So, oh, jetzt spricht Felix. Verzeihung, bitte Felix, du bist dran.
Kein Problem. Also, soweit ich mich dran erinnern kann, hatte ich das einzige Mal, wo wir von der Schule Aufklärungsunterricht hatten, das war in der Grundschule. Ich glaube, das war 5. oder 6. Klasse und danach nie wieder. So, und das ist halt, wie du sagst, es muss ja dann halt für FSK 12, FSK 16, FSK 18 so, dass es ein bisschen angepasst ist. Klar, dass man halt in der Grundschule so irgendwie mal ganz kurz irgendwie eine Stunde Sexualkunde oder irgendwie 2 Stunden oder einmal in einem Schuljahr, wann auch immer, dass man halt wenigstens grundsätzlich weiß, okay, so sieht's beim Jungen aus, so sieht's beim Mädchen aus, so das machen die Blumen und die Bienchen und alles. Aber dass dann halt weitergehend so, dass dann nochmal mehr Aufklärung kommt, so, das gab's bei uns nicht. Also mein Deutschlehrer hat's zwar scherzhaft gemeint, aber er meinte immer alle Fenster zu, ne, wir wollen hier nicht, dass ihr Wind bestäubt wird. Also werdet so, das ist halt so die einzige Form der Aufklärung, die wir irgendwie auf der weiterführenden Schule halt hatten. Sehe ich genauso, also dass da wirklich ab einem bestimmten Alter einfach nochmal wiederholt wird, nochmal so in die Köpfe reingerufen wird, so, ja, hier, Leute, denkt dran, es gibt das und das, es gibt sexuell übertragbare Krankheiten, es gibt Verhütungsmethoden, es gibt das und das und das, also da müsste die Politik, gerade die Bildungspolitik, ja nochmal ein Auge drauf werfen.
Ja, aber das ist halt so skurril, weil die wollen es ja gerade unterbinden und solche Seiten auch sperren und das widerspricht sich halt komplett. Das ist es, ja.
Aber ich finde den Ansatz, also höre ich so in der Form zum ersten Mal und bin total begeistert. Vielen Dank dafür, Anna. Weil, also wie gesagt, wir hatten zwar, ich glaube, Felix, wir waren an einer Schule und bevor du gekommen bist, bevor du dann auf der Schule warst, hatten wir so einen Unterricht, also nicht Unterricht, sondern es war irgendwie so eine Woche, so eine Projektwoche, wo tatsächlich irgendwie Psychologen auch vorbeikamen und eher so Leute, die dir tatsächlich erzählt haben, dass es Verhütung gibt und dann über Beziehungen gesprochen haben. Also war es schon, es war ein sehr interessantes und ich glaube auch ein gutes Erlebnis. Aber es ging zum Beispiel nicht um Pornos. Also beziehungsweise wenn, dann war es tatsächlich diese Aussage ganz klassisch, die Pornos sind eher was Schlechtes, die zeigen nicht das richtige Leben, es ist eher, ja, tatsächlich schaut es eher nicht an, damit ihr nicht irgendwie negativ beeinflusst werdet. Aber den Ansatz eben zu sagen, erstens, man schaut das ja sowieso dann an, wie oft ich, bevor ich 18 war, auf ja, ich bin 18 geklickt habe, kann ich gar nicht sagen. Aber auch tatsächlich eben zu sagen, ja, also man kann halt eben spezifischen Content für diese, für die Jugendlichen halt eben zur Verfügung stellen, die dann irgendwie mehr erklären, mehr was zeigen, unter anderem auch zeigen, was denn Pornos tatsächlich sind, und das eben halt mehr aber geeignet für diese, für die jungen Leute. Finde ich also einen sehr, sehr coolen Ansatz.
Ja, zu dem, was du eben noch gesagt hast mit so Psychologen, die dann sagen, ja, das ist, guckt euch das nicht an, das ist nicht das Richtige. Das finde ich auch so krass, weil bitte, wer schreibt dir denn deine Sexualität vor? Wer sagt dir denn, was richtig ist? Welche Sexualität ist denn richtig? Wo kommen wir denn dahin, dass Menschen urteilen zu sagen, oh, das, was du da siehst, das ist nicht richtig. Weißt du, du sperrst dich ja komplett an. Und das finde ich ja so schön, indem man darüber spricht und zu sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Ey, ich schaue mir in der Webcam auch Sachen an, wo ich denke, also Das finde ich cool, dass du es gerade mit mir auslebst, weil ich glaube, deine Freundin, die hätte da Angst vor oder so. Und er tut mir damit nicht weh, also soll das ja auch machen. Ich verurteile das auch nicht. Ich sag dann halt, hey, ich find's cool, danke. Hat mir auch Spaß gemacht, wieder was dazu zu lernen und so. Aber ich verurteile das halt nicht. Und deswegen finde ich halt das so schlimm, wenn jemand sagt, ja, das ist was Schlimmes, wenn du dir ein Porno anguckst. Weil dadurch schränkt ja automatisch die Person die andere ein in ihrer Sexualität, so.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch bei dir. Und ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für diesen Einblick auch. Ich habe eine letzte Frage. Und zwar, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass viele Jugendliche haben ja irgendwie ein falsches Bild dann eben, wenn sie in zum Beispiel in dann diese Webcam-Videos oder Pornos sich anschauen insgesamt. Man hat also schon irgendwie so eine verzerrte Sichtweise von Pornos. Und nehmen wir mal an, eine Person, ein junges Mädchen würde zu dir kommen und sagen, Hannah, du weißt ja, wie es geht und ich habe mir auch überlegt, eine Pornodarstellerin zu werden. Ich möchte Amateurvideos drehen, ich finde es toll, egal ob jetzt es irgendwie ums Geld geht oder Sexualität ausleben. Ich würde das gerne machen wollen würden. Was würdest du so einer Person denn sagen, vielleicht empfehlen, praktisch deinem jüngeren Ich? Was würdest du ihr erzählen?
Es kommt sehr oft sogar vor, dass so Frauen um mich rantreten, das machen wollen. Ja, zuallererst, da frage ich halt immer so, wie sie persönlich aufgestellt sind. Haben sie eine abgeschlossene Berufsausbildung? Wie würde ihr Umfeld damit klarkommen? Ihre Freunde, vielleicht sogar ihr Partner, ihre Familie? Wie würden sie damit klarkommen, wenn die nicht damit klarkommen? Auch sehr wichtig. Also so könnten die vielleicht so reagieren, dass sie vielleicht sonst sozial dann isoliert wären oder so. Natürlich das Motiv, warum die Person das machen möchte, das dann, da frage ich dann halt auch immer. Also bei mir sind es am Anfang ganz viele Fragen. Es ist wie so ein Fragekatalog, den ich erstmal durchgehe, um zu sagen, ja, kann ich mir vorstellen, dass du das machst, oder nein, lass es lieber. Also es sind gar nicht Tipps, die ich gebe, sondern es ist erstmal so, dass ich hinterfrage, aus welchem Motiv die Person das machen möchte. Und wenn sie sagt, nee, es ist nur das Geld deswegen, sage ich auch, aber ganz ehrlich, wie stehst du denn zum Thema Sex? Und dann bringe ich halt auch gerne abschreckende Beispiele tatsächlich, was ich so in der Cam erlebe, oder schlechte Beispiele aus der Branche, um einfach zu zeigen, das kannst du dir vorstellen, damit bist du cool, okay. Also wenn du damit cool bist, kann ich dir gerne erklären, wie es weitergeht, so. Aber das sind für mich so die wichtigsten Basics, um zu erklären, dass es so ist. Und dann willst du jetzt noch wissen, wie es marketingtechnisch weitergeht, oder? Nee. War das deine Frage, die beantwortet ist?
Ja, einfach tatsächlich, was du zu der Person sagen würdest, oder zu deinem jüngeren Ich. Also vielen lieben Dank. Jetzt haben wir so viel gesprochen, jetzt kommt die Zeit, wo wir dir gerne das Wort geben würden. Gibt es vielleicht irgendetwas, wofür du selbst dich einsetzen möchtest, was du vielleicht werben möchtest? Einfach, wenn du da irgendwas hast, würden wir sehr gerne davon was hören.
Ja, danke erstmal. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu schnacken. Also was ich mir wünsche allgemein für die Menschen ist, dass Sex mehr im Kopf stattfindet, und zwar beim Reden, dass wir Deutschen sind ja sowieso so Kommunikationsmuffel, was das angeht, dass wir einfach mehr über das Thema Sex sprechen, um einfach mehr Offenheit zu schaffen, weil ich mir halt auch vorstellen könnte, wenn wir mehr auf unseren Partner eingehen, egal in welcher Form, aber einfach nur durch das Verständnis und dass wir uns dem annehmen und er sich halt nicht verstellen muss, würde es vielleicht in manchen Beziehungen auch nicht so viel Fremdgehen geben, vielleicht ein Pop, also uns einen richtigen Pep reinbringen, man könnte zusammen als Paar was ausprobieren, es ist nicht mehr so eintönig, also manchmal ist so eine Beziehung auch einfach festgefahren, und oft liegt es natürlich auch gerade am Thema Sex, weil Sex ist für uns Menschen einfach essentiell, es ist ein Grundbedürfnis, ist einfach so. Und wenn es halt in der Kiste nicht mehr knattert, dann knattert das so meistens mit der Beziehung auch nicht mehr so. Deswegen, das würde ich mir tatsächlich sehr wünschen. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Menschen anfangen, aufzuhören, zu sagen, Sexworkerin, Pornodarsteller, das ist was Schlechtes. So, ich finde es gut, dass es diese Berufe gibt, sonst würde es vielleicht auch viel mehr Vergewaltigungen geben oder Übergriffe. Also es gibt ja auch einen Grund, warum diese Berufe auch schon viel, viel früher da waren. Und ich möchte einfach darüber auch aufklären, dass diese Berufe auch sehr selbstbestimmt und als Frau bestimmt sein können. Dass es halt nicht von einem Mann ausgehen muss, wenn eine Frau in dieser Position ist. Das ist mir auch noch sehr wichtig. So, und wer von diesem ganzen Interview natürlich noch mehr hören möchte oder mehr über mich erfahren möchte, der kann das in meinem Buch tun. Ich habe nämlich gerade ein Buch geschrieben. Das heißt, ich bin Hannah. Und da erzähle ich alles von dem, wie ich aufgewachsen bin als kleines Landei und als Krankenschwester und aber auch meinen Weg zum Pornostar mit heißen Sextipps für ihn und sie. Ja.
Oh, das lohnt sich auf jeden Fall, so wie es sich anhört.
Ja, ich würde sagen, ja.
Nee, super. Also vielen lieben Dank. Also erstmal von mir aus ein total tolles Interview. Vielen lieben Dank, dass du so offen mit uns gesprochen hast. Zwischendurch hatte ich eben tatsächlich diese Überlegung. Ich dachte, wieso habe ich denn so viel Sympathie zu den Menschen? Wir haben auch mit Kolleginnen von dir gesprochen und auch jetzt mit dir. Und ich dachte zwischendurch, wieso habe ich denn so viel Sympathie zu diesen Menschen?
Es ist schon spät.
Ja, Verzeihung. und ich denke, es liegt eben an dieser Offenheit, dass man mit dem Thema Sex, mit dem Thema Pornos und sich eben zeigen, dass man so offen umgeht und das nach außen trägt. Das heißt irgendwie, man ist einfach, ja, man ist irgendwie ja, man ist offen und man ist derjenige, der man irgendwie, man zeigt sich nicht irgendwie anders, man verstellt sich nicht. Man sagt offen, ich bin halt, ich liebe Sex, ich liebe Pornos, ich liebe das Drehen, das macht mir Spaß und damit verdiene ich auch mein Geld. Und eben das zu sagen, alleine das ist halt, erfordert viel Mut, vielen Dank dafür, obwohl du ja schon in mehreren Interviews dabei warst, aber war sehr schön, dich zu hören und vielen lieben Dank für die tollen Einblicke.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung. Es hat mir echt viel Freude bereitet.
Das freut uns beide auch zu hören und auch von mir nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du auch quasi diese Anfrage auch beantwortet hast. Es, wie du gesagt hast, auch wie Dimitri gerade gesagt hat, deine offene und ehrliche Art und deine direkte Art, wie du sie auch vor der Cam zeigst und was ja vielen Leuten gefällt. Also ich glaube, das hat hier auch ganz gut in den Podcast reingepasst. Deswegen würde ich mal sagen, das ist eine gelungene Runde gewesen. Und ich würde daher sagen, ich wünsche erstmal euch beiden noch einen wunderschönen Abend. Und allen, die uns gerade zuhören, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer. Dein Instagram-Name, Hannah Secret.
Ja.
Da gerne ein Abo dalassen und auch gerne mal den Content durchstöbern. YouTube-Kanal, denke ich mal, ebenso Hannah Secret. Und ansonsten vergesst nicht unsere beiden Accounts, @dimitri.orlov und @felix.leistikow, sowie den Podcast, @friendswithbenefitspodcast. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.